Heute zu Gast der Gründer des Versicherungs-Unicorns WeFox, Julian Teike.
Ich hatte eine tolle Anekdote, ja. Und zwar war ich auf dem Weg zu Präsident Macron in Élysée-Palast. Über diese Initiative Scale Up Europe habe ich dann eine Einladung bekommen. Und saß im Bus neben Dorobert. Nichts gegen Dorobert, ich finde die super. Aber letztendlich wusste die gar nicht, was WeFox ist. Mhm. Ja. Und auf der anderen Seite wusste Macron jedes Detail über WeFox. Okay?
Okay.
Weiß auch jedes Detail über jedes Startup, was in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist in Frankreich. Ja. Und ist ein richtiger Ambassador der Digitalszene und der Startup-Szene. Und das war für mich einfach so ein krasser Aha-Moment, wo man einfach sagt, in Deutschland ist die Politik nicht mal bewusst darüber, was hier eigentlich für ein riesiger Wandel passiert und interessiert sich auch gar nicht dafür. Let's go! Go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Ich gebe zu, Versicherungsbusiness ist erstmal etwas trocken, aber nur so lange, bis man die Geschichte von Julian Teike und übrigens auch seinem Vater gehört hat. Die haben nämlich beide quasi gemeinsam angefangen, ein Versicherungsunternehmen zu bauen, das heute, einige Jahre später, Milliarden wert ist. Komplett verrückte Geschichte. Und der beste Part daran ist, wahrscheinlich einer der all-time besten OMR-Podcast-Parts ist, wie Julian mir erklärt, wo er all das Geld hergeholt hat, um diese Firma aufzubauen. Wahrscheinlich ist er nach meinem Gefühl einer der besten Pitcher, einer der besten Geld- oder Fundraiser, sagt man ja dazu, die es überhaupt gibt. Man sieht es an den Bewertungen, man sieht es an dem Kapital, das er geraced hat für diese Firma. Das ist wahrscheinlich eine der Lieblingsstellen von mir im ganzen Jahr. Aber auch der ganze restliche Podcast ist auf jeden Fall hörenswert, nicht nur für Versicherungsmakler und für Versicherungsfreunde. Und davon dürfte es ja nicht so viele geben. Für Freunde von WhatsApp-Newslettern habe ich noch was ganz Besonderes, nämlich einen eigenen WhatsApp-Newsletter, den ich seit einigen Wochen schreibe, beziehungsweise wo ich auf die beiden Podcasts der Woche verweise, aber halt auch auf zwei Artikel, die mir in der Woche gefallen haben, die ich gelesen habe, querbeet irgendwo in der internationalen Medienlandschaft, die ich dann da reinpacke, weil ich die beiden besten Artikel der Woche fand. Wer das bekommen möchte, wir machen das gemeinsam mit dem Softwareanbieter Charles. Der Link dazu ist in den Shownotes, dann seht ihr auch, wie Charles arbeitet, wie man WhatsApp-Newsletter verschickt. Gerne dort anmelden und jetzt direkt rein ins Gespräch mit Julian Teike. Moin Julian.
Hi, freut mich hier zu sein.
Also, Versicherung war ja gar nicht deine erste Liebe, sondern du bist ja jetzt sozusagen den Weg gegangen, St. Gallen, gute Schule, dann in die Startup-Szene, aber erstmal ganz anders eingestiegen.
Ja, ich bin in die Startup-Szene eingestiegen, als ich zu Groupon gegangen bin als Praktikant 2009-10. Und zwar in London, weil meine Frau da noch studiert hat, Fashion Design. Und das war total verrückt, weil Das war die schnellst wachsende Firma irgendwie aller Zeiten. Wir waren irgendwie 50 Leute, als ich angefangen habe. Und 6 Monate später, als ich gegangen bin, waren wir irgendwie 800 Leute. Das heißt, wir haben die Leute interviewt, irgendwie im Gang und so. Und das war eine geile Erfahrung, weil ich einfach ins kalte Wasser reingeschmissen wurde und einfach so dieses Startup-Leben so echt für mich so gewertschätzt habe. Also an Tag 1 war ich irgendwie da und war Praktikant. An Tag 2 kam so der Manager von meinem Manager auf mich zu und meinte so, dein Manager hat Burnout, kannst du jetzt hier Manager sein? Du warst ja bei der guten Schule. Und dann habe ich gesagt, klar. Und dann hat mir niemand erklärt, was ich zu tun habe, außer dass ich jetzt irgendwie 2 Millionen Umsatz verantworte und 20 Sales leite, die alle nicht im Office sind. So. Und dann habe ich einen Tag lang einfach nur meinen Computer angestarrt und dann bin ich zu meinem Freund im HR gegangen, habe gesagt, was ist hier los? Niemand sagt mir, was ich zu tun habe, aber ich habe 2 Millionen irgendwie Umsatzverantwortung. So. Und dann meint er so, geh zurück und fang einfach an. Ja, geh ins kalte Wasser, spring rein. Und dann bin ich zurückgegangen, an den Laptop, habe mich eingeloggt ins System, habe gesagt, hey, da musst du noch einen Schnitzel dazu holen, da ist die Marge nicht hoch genug, die Conversion Rate ist viel besser, wenn der Price Point noch 20 Pfund günstiger ist, und habe so alle Leute irgendwie dirigiert und bin dann wirklich auch stolz nach Hause gegangen. Und am nächsten Tag kam dann der Manager auf mich zu und hat so gesagt, ey, du hast das größte Chaos überhaupt angerichtet. Ja, du hast Leuten gesagt, nochmal zurückzugehen und nachzuverhandeln, obwohl der Deal schon auf der Plattform live war. Die Produktion ist total verwirrt, deine Sales sind total verwirrt. Und dann ist er weggegangen, hat mir zugezwinkert, hat gesagt, mach genauso weiter. Ja. Und das war eine coole Sache und ich habe halt vorher nicht so viel Selbstbewusstsein gehabt. Und habe dann wirklich Selbstbewusstsein aufgebaut. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja, also es war irgendwie so, soll ich Koch werden oder in die Startup-Szene und habe Jamie Oliver damals eine Application geschickt, eine Bewerbung, habe nie gehört und dann bin ich halt irgendwie in die Startup-Szene reingesprungen. Wusste aber nicht, ob ich das kann.
Du hast nach dem Studium noch überlegt, Koch zu werden.
Ja. Und wusste gar nicht, ob ich das irgendwie kann. Und ob ich da gut drin bin, ja. Und dann habe ich in dieser Zeit total viel Selbstbewusstsein bekommen, habe gemerkt, ich kann das, ich kann irgendwie Leute motivieren, ich kann Sachen reißen, ich schaffe es, große Ziele mir zu setzen und die auch zu erreichen.
Und dann hast du dein eigenes Groupon gebaut.
Und dann sind wir in der Schweiz, weil Groupon war schwach in der Schweiz, da wo ich studiert habe. Und dann haben wir Dein Deal gestartet. Und das war sozusagen das Schweizer...
Also Dein Deal, Schweizer Portal, das dann genauso funktioniert wie Groupon.
Das war das Schweizer Groupon, ja. Und da gab es dann diese eine E-Mail, an die ich mich erinnere. Und zwar von dem Gründer von Groupon, Andrew Mason, der geschrieben hat, wir sind Nummer 1 oder sehr, sehr knapp hinter der Nummer 1 in jedem Markt auf der Welt. Und dann stand in Klammern, was zur Hölle ist los mit euch, Schweiz? Ja, weil in der Schweiz hatten wir irgendwie 95% Marktanteil und Groupon irgendwie 2 oder so, ja. Also wir haben diesen Markt dann da in der Schweiz komplett dominiert. Und es war eine coole Erfahrung, weil wir ein sehr, sehr gutes Gründerteam waren, weil wir in einem sehr, sehr beschützten Umfeld Fehler machen konnten, ja. Und es war nicht so ein Haifischbecken, ja. Also wir konnten echt gemeinsam wachsen, ja, gemeinsam lernen, was bedeutet es, eine Firma aufzubauen. Und dann haben wir verkauft an Ringier 2015. Mhm. Das war dann ein guter Abschluss. Also erste Mitarbeiter einstellen, auf über 100 Mitarbeiter wachsen, fast 100 Millionen Umsatz, dann profitabel drehen, dann Exit. Also wir haben alles mal schon einmal so durchgemacht. Und
der Deal, weiß man was über den Deal? Kann man was über den Deal sagen? War das für dich so ein Life-Changing?
Der Deal war, also wenn du das heute anguckst und was wir damals für Metrics hatten, krass. Wenig, ja, also ein super Deal für Ringe, ja, aber die Zeiten haben sich geändert.
Ja. Das heißt, du bist zumindest damit schon mal jetzt über eine gewisse Sicherheitsschwelle drüber gekommen, dass man sagt, okay, jetzt ein größeres Häuschen kann man sich schon mal kaufen oder so.
Also es war auf jeden Fall ein erster guter Schritt, also und vor allem die Erfahrung war super wertvoll, ja, also die hat die Grundlage für alles irgendwie gelegt und uns die Erfahrung und Sicherheit gegeben. Hatte der Investor
mal dein Deal? Also wer war da so investiert?
Der erste war tatsächlich Klaus Hommels.
Ah, okay.
Dem haben wir auch einen guten Return gebracht und dann ist Ringier reingekommen.
Okay. Ne?
Und dann hatten wir einen Earnout.
Ah, okay.
Das heißt, wir mussten dann irgendwie noch ein paar Jahre bleiben bis 2015 und haben dann komplett verkauft.
Okay. Und dann bist du da raus und dann hast du die liebe Versicherung entdeckt.
Na, das war so, also ich habe gesagt, mit Versicherung möchte ich auf keinen Fall was zu tun haben, weil mein Vater kommt aus der Versicherungsindustrie und ich fand es eine Industrie, die mich irgendwie nicht interessiert hat. Ja, also ich habe meinen Vater immer letztendlich bei diesen Versicherungsevents gesehen. Ich habe die Leute in den dunklen Anzügen gesehen. Ich habe auch die Leute gesehen, wie sie über Versicherungen und meinen Vater gesprochen haben. Und das hat mich alles irgendwie nicht so inspiriert. Ja.
Und der Vater war Versicherungsmakler.
Genau, genau. Und natürlich gab es auch irgendwann mal die Frage, soll ich in seine Fußstapfen treten? Und da habe ich klar gesagt, nein. Ja. Und dann mit dieser Groupon Experience habe ich gesagt, ich will in fast-moving Consumer Goods Markets, wo man mit relativ, wo man relativ schnell sehr, sehr viele Menschen erreichen kann und auch das Leben von Menschen verändern kann. Und Versicherung ist halt nicht fast-moving Consumer Goods. Und 2015, als wir dann geguckt haben, okay, was ist, steht als nächstes an, kam dann mein Mitgründer damals und auch jetzt den Gang runter, kann ich mich noch dran erinnern, und hat gesagt, du, wir sollten uns mal diesen Insurtech-Bereich angucken, der scheint mega heiß zu sein. Und ich habe gesagt, nee, Versicherung, mein Vater, ich habe gesagt, mache ich nicht. Ja, habe entschieden. Dann hat er gesagt, guck mal, nimm dir eine halbe Stunde, da kommt so ein Typ, ja, der heißt Bora, der kommt hierher, der hat super viel Geld mit Versicherung verdient und lass uns doch einfach mal quatschen. Ja, und da habe ich gesagt, okay, ein bisschen quatschen schadet nicht. Und dann kam der rein und dann haben wir einfach ein bisschen gebrainstormt nur in dem Dine Deal Office noch. Und auf einmal sagt er so, okay, ich bin dabei. Und ich war so, okay, wo bist du dabei? Und Dario ist halt ein super Sales Guy. Und hat gesagt, mein Mitgründer, und hat gesagt, okay, du kriegst 10% für 300.000. Und dann haben die Handschlag gemacht und ich war so, was macht ihr Jungs? So, was ist los? Und dann hatten wir Geld, kein Team, keine Idee, keine Company, nichts. Ja? Okay. Und deshalb wurde ich so ein bisschen wie so gezwungen in das Thema Versicherung. Und brauchte dann natürlich für mich erstmal Wissen. Ja, und Inspiration und irgendwie Purpose, ne? Und habe als allererstes meinen Vater angerufen und meinte so, Papa, du musst mir helfen, ja, ich bin jetzt hier in dieser Situation und ich will auch delivern so und ich bin jetzt hier so reingerutscht und kannst du mir mal erklären, wie das so funktioniert mit Versicherung? Und ich glaube, das war einer der wichtigsten Punkte. Damals haben die Leute uns quer angeguckt und haben gesagt, okay, ihr seid auf dem Holzpfad, aber heute sagen die Leute, ihr seid richtig unterwegs. Und zwar hat mein Vater mir damals gesagt, 9 von 10 Versicherungspolicen werden von Menschen verkauft, ja, und nur eine ohne Mensch, ja, komplett digital. Und ich rate dir, dich darauf zu fokussieren, die Berater effizienter zu machen, anstatt diese 1 von 10 zu 2 oder 3 von 10 werden zu lassen. Da ist ein viel, viel größeres Potenzial. Und deshalb haben wir uns von vornherein auf die Berater fokussiert und Technologie für Berater entwickelt, um die Berater effizienter zu machen im Verkauf von Versicherungsprodukten.
Also meine B2B.
Im Endeffekt B2B, ne? Und das war ein riesiger Vorteil, weil pro Berater haben wir Zugang zu 300, 400 Kunden bekommen, konnten den CAC super krass reduzieren und hatten viel besseren LTV to CAC.
Also lass mal einmal kurz nochmal auf Deutsch, also sozusagen die Kundenakquisitionskosten, CAC, ja. Customer Acquisition Cost, sind geringer, weil die Berater dann sozusagen das ja selber übernehmen, die Kunden ja zu akquirieren. Und ihr macht dann hinten raus einfach nur die Service an den Berater.
Genau, genau. Und so hatten wir ganz am Anfang viel bessere Unit Economics als die anderen, die da in dem Bereich unterwegs waren. Ja, da gab es da sowas wie ein Knip oder GetSafe hatte ja ein ähnliches Modell. Und ich glaube, da standen wir dann recht gut da im Vergleich. Über
Weil die haben B2B. Nur Online-Marketing gemacht und so und ihr habt dann irgendwie...
Die sind direkt gegangen. Ne? Mhm. Die waren sozusagen digitaler Makler selber. Mhm. Und wir haben nur die Technologie für die Makler gebaut. Mhm. Ne? Und das war der erste Schritt. Der zweite Schritt war dann, wir haben unsere eigene Versicherung gestartet 2018. Und haben unseren eigenen Vertrieb letztendlich dann unsere eigenen Versicherungsprodukte verkaufen lassen. Und jetzt sind wir mittlerweile ein Versicherungsunternehmen, was jetzt schon recht schnell gewachsen ist und in 5 europäischen Ländern mit seinen eigenen Versicherungsprodukten unterwegs ist und immer noch in den Kategorien, wo wir keine eigenen Produkte haben oder wo wir sagen, wir schaffen es nicht, die Profitabilität hinzubekommen, immer noch Drittversicherungsprodukte verkaufen. Also immer noch mit der Allianz,
das heißt,
mit der
AXA und so weiter. Das heißt, ihr habt doch ganz viele Makler. Sind die denn bei euch auf der Payroll, die Makler, oder nicht?
Wir haben 5.000 Makler, die sind nicht auf unser Payroll. Ja, also das sind so freie Berater. Dann haben wir 700 exklusive Berater, die sind quasi auf unser Payroll. Und dann haben wir den dritten Vertriebskanal, das Affinity. Da arbeiten wir mit Autohäusern zusammen, mit Automarken zusammen, wo wir unsere Produkte beim Verkauf von einem Produkt mitverkaufen.
Aber was unterscheidet euch jetzt von einer klassischen Versicherung? Ich meine, erstmal, das klingt jetzt ja so wie eine Versicherungsfirma, aber warum ist es dann so viel wert und warum ist es jetzt ein digitales Ding?
Ja, das ist natürlich der Punkt, ne? Also du guckst jetzt irgendwie die etablierten Versicherer an und nehmen wir jetzt mal die Allianz als Beispiel. Die hat ungefähr 150 Milliarden Umsatz und ungefähr 90 Milliarden Unternehmensbewertung. Wir haben dieses Jahr ungefähr 400 Millionen Dollar Umsatz
okay.
und 3 Milliarden Unternehmensbewertung. Also wir sind irgendwie bei 8 bis 10 bewertet.
Ja. Mal Umsatz, ja.
Und mal Umsatz. Und die Großen sind bei 0,2 bis genau. 1,5
bewertet. Woran liegt das ganz genau? Ne?
Und das ist letztendlich für uns die allerwichtigste Strategie. Also wie schaffen wir es, diesen Multiple nachhaltig hochzuhalten? Ne? Und dafür müssen wir uns anschauen, was machen die Großen falsch und was können wir besser machen, um den Multiple nachhaltig zu halten. Und das Erste ist, die Großen fokussieren sich nicht wirklich auf Wachstum. Das war noch nie ein Fokus von Versicherern. Ja? Der Fokus von Versicherern war immer nur Profitabilität, aber Topline maximal 1 bis maximal 10% Wachstum. Mhm. Ja? Und wir wachsen jedes Jahr Minimum 100%. Ja? Und das Wichtige bei Wachstum, das sehen wir gerade in Amerika, ist, dass wir in Versicherung nicht einfach nur wachsen können, at all costs, ja. Also wir können nicht einfach massiv Geld ausgeben und schnell Kunden akquirieren, weil in Versicherungen bedeutet das shit in, shit out. Das heißt, wenn du dir ein schlechtes Portfolio reinholst, was du dir normalerweise im Direktbereich reinholst, oder wenn du schnell wachsen musst, dann hast du auch eine schlechte Loss Ratio, also Schadensquote. Du zahlst also sehr viel Schäden aus, ja, mhm. und hast eine sehr schlechte Profitabilität. Und da haben wir einen großen Vorteil, weil wir haben zwei Umsatzkanäle. Ja, also wir haben auf der einen Seite Provisionsumsatz von Drittversicherern und wir haben unser eigenes Versicherungsbuch.
Welche Versicherung bietet ihr an? Also was kann man bei euch versichern?
Also bei uns im eigenen Versicherungsbuch kann man Sachversicherung heute versichern, aber wir gehen auch in den Bereich Leben und in den Bereich Kranken und werden 360 Grad alle
Produkte. Aber aktuell gibt es Auto, glaube ich, ne?
Auto, Haftpflicht, Hausrat. Tierschutz, wir sind jetzt gerade bei Zahnzusatz, das wir jetzt gelauncht
was
haben.
Was ist das Größte? Mit welcher Versicherungskategorie?
Motor ist Nummer 1.
Mit Auto?
Ja,
Auto. Und ist das auch wirklich profitabel? Da kann man damit Geld verdienen, machen die Auto?
Auto kann man, und jetzt kommt der Punkt, ja. Also die Strategie erlaubt uns nämlich, über unseren Provisionsumsatz zu verstehen, was sind die interessanten Kundengruppen. Ja, welche sind die profitablen Kundengruppen? Und wir nennen es Cherry-Picking-Strategie. Also die interessantesten Risiken nehmen wir auf unser eigenes Buch. Das heißt, wir haben sozusagen das Rätsel gelöst, ja, was die großen Insurtechs in Amerika, die jetzt public gegangen sind und alle irgendwie fast 60% runtergetradet sind in den letzten 6 Monaten, die schaffen es nicht, schnell zu wachsen und gute Loss Ratios hinzubekommen. Wir schaffen es schnell zu wachsen, also unser Ziel von 400 Millionen nächstes Jahr auf 1 Milliarde und gleichzeitig gute Loss Ratios hinzubekommen, weil wir nur die besten Risiken auf unser eigenes Buch holen und alles andere über Drittverkäufe machen. Ne? Mhm. Also das ist sozusagen der erste Punkt. Die wachsen nicht so schnell, wir wachsen mindestens 100%, aber haben gute Qualität. Der zweite Punkt ist, Risiko ist eigentlich nicht so spannend als Geschäftsmodell. Ja? Also Versicherer sind ja eigentlich über andere Wege groß geworden. Also der Kunde zahlt Geld, die Versicherung muss das Geld nicht sofort zurückzahlen, also hat erstmal Geld, investiert es am Kapitalmarkt, macht mehr Geld aus dem Geld, was die Kunden gegeben haben und dann gibt die Versicherung dem Kunden ein bisschen weniger zurück, als der Kunde eingezahlt hat. Ja? Aber das richtig Spannende waren die Kapitalerträge. Ne? Damit haben sie richtig viel Geld gemacht. So. Und,
das geht nicht mehr, weil die Zinsen jetzt runter sind und so.
Das ist eine Sache, die die großen Versicherer unter Druck setzt. Aber für uns, was halt total spannend ist, die Versicherer über die letzten Jahrzehnte mussten sich gar nicht fokussieren darauf, die Risikomarge zu erhöhen. Ja? Und die haben über M&A hauptsächlich sind sie gewachsen und haben eine Systemarchitektur, die fast nicht mehr zu managen ist. Ja? Und so ist es fast unmöglich, letztendlich die Risikomarge zu erhöhen. Und wir haben unsere Technologie von Scratch aufgebaut und schaffen es so, die drei Komponenten von der Risikomarge wirklich erheblich besser zu managen. Also der erste Bereich ist Schadensauszahlungen. Ja? Also wenn du es dir vorstellst, normalerweise zahlt ein Kunde 100 Euro. 80 davon gehen für Schäden rauf. Ja? Und wir nutzen Technologie, um das auf 70% zu reduzieren. Einfach dadurch, dass wir mehr Daten beim Underwriting nutzen und im Fraud-Bereich besser unterwegs sind. Ja? Der zweite Bereich sind die Administrationskosten. Ja? Die haben, da haben Versicherer normalerweise 10. Ja? Wir reduzieren es auf 5, weil wir fast komplett automatisiert sind. Ja? Also unsere Automatisierungsrate ist 90-95%. Und bei den Versicherern sind wir irgendwie bei 10-15%. Der dritte Bereich sind Vertriebskosten. Ja? Das sind auch nochmal normalerweise 10 von den 100. Und wir reduzieren das auf 2,5, weil wir unseren Vertrieblern ermöglichen, viermal mehr zu verkaufen als der Markt. Das heißt, wir reduzieren die Kosten im Schadensauszahlungen, in der Administration und im Vertrieb, sodass wir am Ende under the hood, also unter der Motorhaube, ein besseres Risikobusiness haben über Technologie. Ja? Und das ist ein riesiger Vorteil, den wir einfach haben, weil wir auf der grünen Wiese angefangen haben und die Großen da gar nicht hinterher
kommen. Also mal ein Beispiel, also ich will jetzt eine Autoversicherung abschließen. Mhm. Was guckt ihr denn bei mir an? Also was wisst ihr denn über mich und wie könnt ihr dann wissen, ob ich für euch ein guter Kunde bin, der keinen Unfall baut oder ob ich einer bin, der vielleicht doch Unfälle baut? Und wie wisst ihr dann auch, ob ich euch vielleicht versuche zu verarschen?
Na, die zwei größten Bereiche sind einmal, dass wir sehr viel mehr Datenquellen am Anfang analysieren. Das heißt, Versicherer haben so ein paar Fraud-Databases, ja, die, wo sie Kunden teilen, die schon mal Betrug begangen haben. Mhm. Aber das ist sehr basic. Wenn du zum Beispiel E-Commerce anguckst und wie das über die letzten 20 Jahre verstanden hat, worauf basiere ich Betrug?
Sag mal ein Beispiel. Also
beispielsweise das ganze Thema der Kreditwürdigkeit. Beispielsweise das ganze Thema von Kundenverhalten. Wie häufig versucht jemand mit Kreditkarten zu bezahlen und wie häufig bounced es? Mhm. All diese Intelligenz nutzen die traditionellen Versicherer gar nicht. Das heißt, die Intelligenz nutzen wir im Underwriting und im
die kann man sich einkaufen, die Daten. Die kann man von
genau. Also ich meine, da nutzen wir einfach das, was E-Commerce irgendwie über die letzten 20 Jahre aufgebaut hat. Ne? Mhm. Und das Zweite ist Fraud. Da geht es um zwei Sachen. Also einmal Automatisierung, sodass wir automatisiert verstehen, okay, ist das, was du sagst, macht das irgendwie überhaupt Sinn, logisch, ja oder nein? Ja? Und wenn es keinen Sinn macht, wird es automatisch abgelehnt. Und wenn es Sinn macht, haben wir letztendlich einen Weg, sofort zu analysieren, okay, was ist ein guter Preis, den wir dir auszahlen sollten? Und bieten dir sofort diesen Preis an, ja? Und den kannst du dann annehmen. Und dadurch können wir die Administrationskosten sparen, diesen Case, also diesen Claim irgendwie über Monate lang zu bearbeiten und holen uns noch einen guten Preis raus, weil wir wissen, okay, dieser Schaden kostet normalerweise so viel und wenn du zu der Garage gehst, dann ist es günstiger. Ja?
Klingt ja eigentlich also, relativ basic.
Ist auch basic, ja. Aber wir haben jetzt im letzten Jahr zum Beispiel 70% Loss Ratio erreicht, wo der Markt 80% ist und das mit einem kleinen Buch. Also ich glaube, da sind wir auf einem ganz guten Weg. Ne? Also dieses Thema Risikomarge, da sind die Versicherer, mussten sich nicht so drauf fokussieren. Ich glaube, das ist ein richtiger Edge. Damit können wir einen Unterschied machen.
Und warum wächst ihr so schnell? Also ich meine, ich habe verstanden, dass ihr über die Makler wächst, aber ich meine, Makler arbeiten ja auch für die Allianz oder andere. Also was... Also diese besseres Risikoprofil zu haben über Technologie und Auswertung von Kreditwürdigkeit und Ähnlichem. Aber warum wächst ihr so schnell? Ich versuche immer zu verstehen, die Ausgangsfrage war ja, warum ist jetzt euer Business 8-mal so viel wert wie der Umsatz und das andere von Allianz eher weniger als 1-mal?
Ja.
Also bessere Risikoquote oder Auswahlquote und dann schnelleres Wachstum. Und wo kommt dieses schnellere Wachstum her?
Also das Wachstum ist wirklich getrieben dadurch, dass wir im Vertrieb sehr, sehr schnell wachsen über Provisionen.
Das können die auch. Ich meine, das können auch andere auch.
Ja, ja, logisch. Aber wir schauen immer, wenn wir in ein neues Land gehen, über Akquisition, wer ist der stärkste Vertriebspartner? Ja, also es ist ein relativ smartes Playbook. Also wir haben jetzt beispielsweise gerade in Italien den Market Launch so gemacht, dass wir gucken, okay, wer ist der stärkste Vertriebspartner in dem Land? Ja, in dem Fall haben die 100 Millionen Umsatz gemacht und 30 Millionen EBIT. Ja, und machen nur Produktverkäufe. Ne? Dann helfen wir denen, effizienter zu werden über unsere Technologie, Nummer eins. Und Nummer zwei ist, die vertreiben bei anderen Versicherern 600 Millionen an Prämien, worauf nochmal ungefähr 60 Millionen EBIT ist. Dadurch, dass wir einen Versicherer haben und diese Cherry-Pick-Strategie haben, haben wir garantiert innerhalb von 2 Jahren 600 Millionen Umsatz und nochmal 60 Millionen EBIT. Also 600 Millionen Umsatz und 90 Millionen EBIT nur auf diesem einen Target.
Das heißt, ihr kauft die noch?
Diese Firma? Kaufen die. Wir kaufen
das,
die
Targets. Das heißt, eine Firma, die 30 Millionen EBIT macht, könnt ihr locker einkaufen?
Ja.
Krass. Also das heißt, wir haben ja noch nicht drüber gesprochen, ihr habt sehr viel Kapital.
Ja.
Weil solche Firmen kosten dann ja auch mal offensichtlich 30 Millionen oder mehr.
Ja.
Was muss man bezahlen, wenn man so jemanden kauft, der 30 Millionen Ergebnis macht? Was kostet denn im Business?
Also wir können super krass viel bezahlen. Weil wir einfach dieses Playbook haben. Ja, also,
aber was ist der Marktpreis? Also für einen Versicherungsmakler, der 30
Millionen Ergebnis macht? Ich werde jetzt nicht so, weil das meine Verhandlungsposition schwächt.
Ja, aber
wir zahlen nicht schlecht dafür. Ja. Der Grund ist, wir kaufen eine Company mit 100 Millionen Umsatz und 30 Millionen EBIT und haben garantiert nach 2 Jahren 600 Millionen und 90 Millionen EBIT. Also einfach aufgrund von unserem Geschäftsmodell macht es komplett Sinn.
Und es ist ja auch ein bisschen Multiple-Arbitrage. Also das heißt,
es ist Multiple-Arbitrage und daher kommt auch nicht der 10x. Ja? Also was wir halt schaffen müssen, ist, wir müssen sehr schnell wachsen, weil die Allianz ist irgendwie bei 150 Milliarden Umsatz und wir sind bei 400 Millionen. Ja? Das heißt, da ist noch ein Stück dazwischen und das ist eine Strategie, um aufzuholen. Ja? Aber die Frage, wie der 10x-Multiple zustande kommt, ist natürlich eine völlig andere. Ja? Und zwar sind die Versicherer in so einer Art von Teufelskreis. Ja? Also wenn du jetzt die Allianz anschaust, dann musst du jedes Jahr Dividenden auszahlen. Ne? Und wenn jetzt der CEO sagen würde, schaut, ich zahle keine Dividenden mehr aus, dann würden alle existierenden Investoren sagen, ciao. Was los? Ja. So, deswegen investiere ich. Ja. Und dann würden die Tech-Investoren, die verstehen, warum man das machen würde, sagen, lieber CEO, ich glaube nicht an die Fähigkeiten von dir und deinem Team, einen globalen Tech-Player aufzubauen. So. Und deshalb müssen die das machen. Und deshalb, und da, wir haben jetzt einige super senior Leute, CEOs von großen Versicherungsgesellschaften, zu uns ins Team geholt. Ja? Und die sind allesamt deswegen gegangen. Die haben massive Profite gemacht, einer bei Generali beispielsweise, und musste alles zurück nach Italien senden und an die Investorenfamilien auszahlen und hatte gar keine Möglichkeit, in eigenes Wachstum und Innovation zu investieren. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir es schaffen, wirklich einen Unterschied zu den Großen zu machen. Ja? Also schnelleres Wachstum, okay, höhere Risikomarge, okay. Aber ich glaube, Innovation ist der wirkliche Punkt. Ja? Alles, was wir verdienen, in Innovation zu stecken. Und die Art und Weise, wie ich über Innovation nachdenke, ist, so, was ist passiert irgendwie, als Steve Jobs irgendwie das iPhone vorgestellt hat? So, er hat seinen eigenen Umsatz beim iPad, beim iPod zum Beispiel komplett kannibalisiert selber. Und für mich geht es in allererster Linie darum, wie schaffen wir es, neue Umsatzquellen zu identifizieren, die unsere eigenen Umsätze kannibalisieren. Ja? Also wir haben jetzt Provisionsumsatz und Prämieneinnahmen.
Wie viel Provision ist eigentlich sogar da drauf? Also wenn du jetzt sagst, ihr habt irgendwie dieses Jahr 400 Millionen Umsatz, was ist da diese sogenannte Take Rate?
Wir sind ungefähr bei 70 Millionen Prämien. Mhm. Ja? Und dann der Rest sind Provisionseinnahmen.
Okay, das heißt, der Innenumsatz, kann man das so sagen, wären dann 70 Millionen plus
nee,
die...
Nee, das ist unser Innenumsatz, beides. Ne?
Also die 400 Millionen ist ja Außenumsatz inklusive allem, oder?
Nee, das sind nicht die Prämien. Mhm. Also auf dem Außenumsatz sind wir bei über einer Milliarde. Ja, das ist nur der Provisionsteil, den wir bekommen.
Die 400?
Ja, das ist nur der Provisionsteil plus die Prämienvolumen. Also 70 und 330 in Provision. Und auf den 330 ist über eine Milliarde Prämienvolumen.
Ja. Okay.
Die Wahrheit ist, ich mache mittlerweile seit deutlich über 10 Jahren Dinge im Bereich Digitalmarketing oder digitale Wirtschaft und habe in all den Jahren schon oft gehört, das Thema Cookies sei nun bald vorbei. Gerade Third-Party-Cookies würden jetzt verschwinden. Dann war es am Ende dann doch immer nicht ganz so. Aber jetzt, 2024, könnte es wirklich so sein. Die Indizien verdichten sich, dass da ein Umbruch stattfindet. Gerade Google sagt ganz klar, das Jahr 2024 ist der Wendepunkt. Es wird demnächst nur noch First-Party-Daten geben, auf die man zugreifen kann. Für das Thema Tracking, auch um KI-Tools zu füttern, demnächst alles nur noch mit First-Party-Daten. Umso wichtiger sei es, dort gut aufgestellt zu sein. Was uns bewogen hat, gemeinsam mit Google mal zu analysieren, wie gut sind wir bei OMR eigentlich aufgestellt und haben darüber dann sogar einen Artikel geschrieben. Meine Kollegin Anna Papst hat das bei uns analysiert. Das Resultat ist, ich habe den Artikel gelesen auf unserer Website und gar nicht selber im Detail alles verstanden, aber war natürlich ganz glücklich, dass wir offensichtlich ganz gut aufgestellt sein sollen. Wer das selber für sich auch ausprobieren möchte, wer vor allen Dingen nachvollziehen möchte, was wir da genau geprüft haben, mit Blick auf das neue Zeitalter ohne Cookies, der kann das alles bei uns nachlesen. Ihr könnt den Artikel problemlos googeln, einfach OMR Cookies First Party eingeben. Dann findet ihr das schon, ansonsten auch in den Shownotes. Und idealerweise findet ihr selber in dem Artikel ein paar Hinweise, ein paar Ideen, wie ihr eure Firmen, eure digitalen Modelle besser aufstellen könnt für eine Zukunft ohne Cookies.
Zurück zum Podcast. Okay, aber das heißt irgendwie am Ende, was für Kosten müsst ihr dann decken mit diesen 400 Millionen?
Wir müssen damit decken, die Provision für unsere Berater, ja, also wir geben denen Cut, ne? Mhm. Bei den Maklern ist der größer als bei unseren eigenen Vertrieblern, ne? Und bei Affinity ist es nochmal anders. Und natürlich Standardkosten, ja, also einfach unsere ganzen Operations.
Klingt das ja trotzdem, wie viele Leute habt ihr? 600?
1200.
1200 Leute, okay.
Ja. Ja.
Trotzdem, wenn ich höre, eine Firma mit 1200 Leuten, die im Wesentlichen Personalkosten, weil die Provisionszahlungen sind ja auch Personalkosten, sag ich mal. Ne? So. Ja. Das heißt, ihr habt dann irgendwie von den 4 Millionen Umsatz Personalkosten für 1200 Leute. Ein paar sind da ein bisschen höhere Personalkosten, weil die dann tolle Provisionen bekommen. Aber das klingt ja nach einer sehr profitablen Firma.
Das ist Versicherung. Also es ist, also am Ende des Tages werden wir dieses Jahr nicht profitabel sein. Mhm. Ja, aber wir könnten jederzeit auf profitabel drehen. Ja. Und das ist, glaube ich, auch total wichtig irgendwie für mich persönlich, zu wissen, okay, an welchen Knöpfen muss ich drehen, um daraus eine super profitable Company zu machen. Mhm. Aber wo wir derzeit rein investieren, ist natürlich genau dieses Thema mit den Innovationen. Ne? Und das erste Thema, wir haben jetzt gerade ein Team in Paris, Equihired von Samsung. Das sind ihre ganzen Machine Learning Mobile Devs. Und im Endeffekt arbeiten die, was wir also WeFox Risk Prevention nennen. Und das ist unser nächster Umsatzkanal, den wir lancieren. Ja? Und zwar, dass unsere Kunden einfach ihre Sensoren auf dem Telefon anschalten. Ja? Also Geschwindigkeit, Geolocation, wo, welche Höhe haben sie gerade und so weiter. Und wir diese Daten nutzen, sie mit Metadaten sozusagen vervollständigen und den Kunden eine Übersicht darüber geben, wie riskant sind sie generell in einem Dashboard, dass sie sehen, okay, im Vergleich zu anderen WeFox-Kunden bin ich im Bereich Mobilität irgendwie sehr, sehr schlecht unterwegs, aber im Bereich sozusagen Aktivität und Bewegung sehr gut unterwegs und so weiter. Ne? Das ist das Erste. Und das Zweite sind immediate Warnings. Ja? Also wenn zum Beispiel Kriminalität in deinem Umfeld gerade ist oder irgendwas bezüglich Wetter passiert, dass du sofort Benachrichtigungen bekommst.
Also du kannst dein Auto reinparken, weil ihr dir den Hinweis gibt, so ungefähr.
Genau, genau. Und
dann spart ihr euch die Kosten, den Schaden, der dann vielleicht gekommen wäre, zu ersetzen.
Genau, und das ist jetzt natürlich das Spannende. Also unser Ziel hier ist 30% weniger Schäden durch Technologie. Durch diese Risiko.
Das heißt, diese Summe davon in 80%, die marktüblich ist, die ist jetzt bei euch eh schon mal 70% und die jetzt nochmal um 30% nochmal
zu reduzieren. 30% zu reduzieren, ja. Mhm. Und es ist realistisch, ja. Weil alleine solche Sachen wie, also das was am allermeisten Unfälle verursacht beim Autofahren, ist das Nutzen vom Mobiltelefon.
Während der Fahrt. Wenn der Fahrer während der Fahrt drauf
guckt. Wenn der während der Fahrt drauf guckt. Wenn wir es schaffen, das zu verhindern, alleine da ist ein Loss-Ratio-Potenzial von 30% Reduktion drin. Ja, alleine in diesem einen Use Case. Also 30% ist unser Ziel. Ne? Mhm. Und was passiert dann? Das bedeutet, du hast vorher 1.000 Euro für deine Police bezahlt. Ja? Jetzt hast du 30% weniger Risiko. Das heißt, jetzt zahlst du noch 700. Ja? Oder müsstest du nur noch 700 zahlen. Was wir sagen ist, lass uns das Saving 50-50 machen. Das heißt, du zahlst 850 und wir kriegen 150 als Risikopräventionsumsatz. Ja? Was nicht Prämienumsatz ist, was nicht Provisionsumsatz ist, sondern was sozusagen Subscription ARR ist, was auf dem Markt völlig anders bewertet wird als Prämien und Provision. Also Prämien und Provisionen sind irgendwo zwischen 0,2 bis 2x. Und ARR, also Subscription
wie
ARR.
Muss man nochmal erklären, wie entsteht dieses Subscription-Ding?
Also wenn du 1.000 Euro vorher an WeFox bezahlt hast, zahlst du jetzt an Prämienvolumen nur 700 und zahlst 150, ja, für das Abo, für das Risikopräventionsabo. Das Risiko, also es ist super für dich, du hast weniger Schäden und du zahlst weniger. Es ist super für uns, weil wir haben eine niedrigere Loss-Ratio und wir haben 150 Euro Abo-Umsatz, ja, der viel, viel höher bewertet wird. Aber auf einmal sind wir 20, 30, 40 x Multiples. Ja.
Aber sind die Versicherungsprämien eigentlich eine Art Abo? Ich meine, wenn ich eine Versicherung einmal habe, die kündige ich auch nicht mehr.
Die Kosten sind völlig anders. Ja. Also wie vorher gesagt, du musst von dem Prämienvolumen die Schäden begleichen, du musst die ganze Administration, du musst die ganzen Vertriebskosten begleichen. Und das ist, warum letztendlich Versicherungsumsatz nicht hoch tradet. Ja? Also das ist, warum Allianz und so weiter nicht zu den wertvollsten Unternehmen der Welt gehören.
Ihr versucht, was rauszuschneiden. Ihr versucht, aus diesem Kundenwert sozusagen den Umsatz zweizuteilen, einmal den klassischen und dann einmal so eine Art Recurring draufzuschnallen, wo dann keine Prämien drauf anfallen und wo dann kein Vertriebspauschal drauf anfällt, sondern was einfach Recurring kommt.
Dann hast du viel höhere EBIT-Margen und dann hast du dadurch viel, viel höhere Multiples. Und dann hast du am Ende eine Win-Win-Win-Situation. Also Kunde weniger Risiko, zahlt weniger. Wir weniger Schadensauszahlung und höheren Wert.
Aber es hängt natürlich alles davon ab, dass dann auch wirklich eure Technologie dazu führt, dass der Kunde weniger Schaden hat. Weil wenn das nicht so wäre, dann hätte der Kunde auf einmal weniger Prämienanspruch vielleicht. und trotzdem den Schaden.
Das genau, also das ist natürlich jetzt das, was noch niemand geschafft hat und was wir jetzt gerade entwickeln und was unser nächstes Produkt sein
wird. Aber könnte man jetzt fieserweise sagen, dass dann der Kunde diese Wette jetzt ein bisschen bezahlt, der das jetzt abschließt, weil wenn er weniger Prämienanspruch hat,
ja,
und dann aber vielleicht es euch nicht gelingt, seine Schäden zu reduzieren, dann ist er, dann zahlt er trotzdem ziemlich viel, aber hat kaum Ersparnisse.
Naja, er zahlt weniger als vorher auf jeden Fall. Okay. Also super. Ja, bisschen, für ihn ist es gut, ja. Für ihn ist es nicht, für uns könnte es schlecht sein, wenn wir es nicht schaffen, ja. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Team und es sieht gut aus. Und,
sag mal, und das mittlerweile ist, das ganze Business ist jetzt irgendwie mittlerweile fast 3 Milliarden Dollar wert, ne? Mhm. Und das ist jetzt auch relativ schnell gewachsen. Also ich meine, wir reden von, wann wurde es gegründet?
2015. Also wir hatten gerade unseren 6. Geburtstag.
Und wer hat dir da so viel Geld gegeben am Anfang?
Das erste war, war spannend. Also im Endeffekt hatte, also ich sollte gar nicht CEO werden, ich sollte CEO werden, so wie bei Dindy. Und der CEO von Dindy sollte eben der CEO hier werden. Auch bei WeFox. Und der hatte gesagt, du, der Klaus, der also macht auf jeden Fall die Runde. Keine Angst, wir haben ihm so viel Returns gegeben. Und dann haben wir darauf hingearbeitet, haben unsere ganzen eigenen, sozusagen, unser eigenes Cash da reingetan, ja. Und hatten dann irgendwie schon 30, 40 Mitarbeiter oder so. Und dann waren wir so, okay, wir haben kein Geld mehr. So, wir müssen jetzt irgendwie von Klaus das Geld bekommen. Und dann meinte er so, okay, wir gehen nächste Woche zu Klaus und so. Und er meinte, ja, es ist sicher 5 Millionen auf 20 kriegen wir auf jeden Fall.
Das ist der Klaus Hommes, der schon dein Deal finanziert hat. Der ist dann, den ersten Investor hast du uns schon vorgestellt. Es gab ja diesen Typen, der auf einmal dann bei euch spontan 300.000 reingegeben hat.
Genau.
Aber das ist 2 Jahre schnell weg. Und dann kam Klaus Hommes wieder rein.
Nein, das war ja das Problem.
Okay, okay.
So, und dann sind wir zu Klaus und Klaus hat gesagt, er investiert nicht. So. Und dann ist natürlich eine Welt für uns zusammengebrochen. Und dann war es einfach eine schwierige Phase für unseren CEO. Der hatte einfach gerade keine leichte Lebensphase. Und das Geld ist uns ausgegangen und wir hatten einfach nicht mehr genug Geld, um überhaupt die Löhne zu bezahlen. So. Und dann war ich so, ey, ich muss jetzt hier irgendwas machen. So, ich muss das Ding retten. Und ich habe noch nie vorher gefundraised. So, ich war immer der CEO. Ich war immer verantwortlich für Technologie und Customer Service und Logistik und so eine Sachen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich übernehme das Ding. Ja, und ich war noch in der Schweiz. Ich bin ursprünglich Berliner, so, aber ich war in der Berliner Startup-Szene null drin, ne? Und bin dann irgendwie nach Berlin und habe dann irgendwie so Cold-E-Mails geschrieben an VCs und so. Und wir wurden überall einfach hochkant rausgeworfen. Ja, ich erinnere mich an bei Early Bird irgendwie mit Christian Nagel und Simon Schminke damals haben wir saßen wir da und haben irgendwie einen Pitch gemacht und wollten irgendwie die App zeigen und wollten irgendwie so einen SOS-Button zeigen in live und dann kam dann nur die ganze Zeit Fehlermeldung auf dem Screen und dann meinten wir so, hey, da ist irgendwie kein Internet bei euch und dann haben die nur gelangweilt von ihren Laptops geguckt und haben gesagt, nee, Internet funktioniert hier super und sind dann rausgeflogen und das war krass, ich hatte keine Ahnung, wie das funktioniert und wir waren ziemlich am Ende, ja, also es war fast, wir waren fast tot und dann habe ich eine Einladung bekommen von Salesforce, weil bei Dindy habe ich immer Salesforce für alles implementiert und habe sogar unsere gesamte Logistik auf Salesforce aufgebaut und die haben mich immer bei Startup-Konferenzen eingeladen, um zu sagen, wie cool Salesforce ist. Ja. Und dann wollten die, glaube ich, irgendwie Danke sagen so und Mark Benioff, der CEO und Gründer, war in Berlin. Und dann haben die gesagt, hey, der würde dich gerne zu einem Abendessen einladen. Und dann habe ich so, geil, Jackpot, ich treffe mein Idol. So. Habe gar nicht an Fundraising gedacht. Und dann saß ich in diesem Restaurant in Berlin. Und dann gab es so eine Vorstellungsrunde, also ich war nicht alleine da. Und dann habe ich gesagt, Marc, Salesforce ist ja schon ganz cool, ich liebe Salesforce so, aber ich will dir sagen, die Zeit ändert sich schneller, als wir uns alle vorstellen können. Ja, und die Dinosaurier, die werden aussterben. Und ich habe mal deine Umsätze gecheckt und du machst 99% Umsatz mit den Dinosauriern. Und bei den Startups irgendwie bist du nicht cool. So. Also die Startups nenne ich so überteuertes CRM-System. Und wenn du es nicht schaffst, wirklich in die Kernprozesse von digitalen Startups zu kommen, die morgen die Welt regieren, dann wirst du sterben wie die Dinosaurier. Ja. Und dann guckt er mich so an, ist so, was ist los mit diesem Typen und probiert sich erst so zu verteidigen. Und dann sagt er so, are you looking for funding? Und dann war ich so, ja. Und dann hat er mich nach San Francisco eingeladen und so ist die erste 5,5 Millionen Seed-Runde zustande gekommen. Salesforce hat die Runde angeführt. Dann die Series A waren 30 Millionen. Hat Target und Horizons, Li Ka-shing,
also aus,
gemacht.
Genau, so ein Milliardär aus Hongkong.
Aus Hongkong, genau. Und dann die Series B waren dann 235 Millionen. das war von Mubadala und Omers.
Also Abu Dhabi-Geld, glaube ich, ne?
Abu Dhabi und der kanadische Pension Fund. Mhm. Also einfach Wir wussten, wir bauen was sehr Großes. Wir brauchen Investoren mit sehr, sehr tiefen Taschen.
Hat das dann auch wieder Marc Benioff geholfen, die Intros gemacht? Oder wie kommt man dann an solche Leute ran?
Also, ey. Also, ich habe einfach nach dieser Situation, wo ich vor dem Ende stand, ja, einfach gesagt, sowas darf mir nie wieder passieren. Ja, und habe mir zum Ziel gesetzt, zum besten Fundraiser der verdammten Welt zu werden. Okay. Und habe mir Trips gebucht, von Berlin nach London, nach New York, nach San Francisco, nach Hongkong, nach Singapur, nach Malaysia und wieder zurück, immer 14 Tage und habe meinen gesamten Kalender einfach vollgepackt, jeden einzelnen Tag und habe einfach, ich habe in meinem CRM, glaube ich, 1500 Investoren. Ja, also ich habe mit 1500 Investoren Minimum irgendwie eine Stunde verbracht oder so. Ja, okay. Und habe einfach geübt, richtig gut zu werden. Ja.
Und irgendwann ist auch Ashton Kutcher dazugekommen.
Das war...
Hier im Podcast hat mir der Ashton erzählt, dass irgendwie er dich kennt, er in Berlin ja irgendwie ein, zwei Beteiligungen hat und dann habe ich gefragt, welche, und dann hat er WeFox.
Ja, nee, das war lustig. Das war von Speed Invest, die sind auch mit Salesforce reingekommen, in der Seed-Runde. Mhm. Ja. Und der Daniel Kneiper-Knorr hat mir dann geschrieben, hey, guck mal, ich habe hier den Ashton Kutcher gerade bei Formel 1 irgendwo getroffen und der kommt jetzt nach Berlin und der will dich treffen. Und dann bin ich dahin und dann bin ich ins Soho House in Berlin und dann war er da mit seiner Frau und seinen Kindern auch.
Seine Frau damals mit Demi Moore oder mit der anderen?
Melinda Kunis. Ja. Und dann hatten wir einfach eine tolle Unterhaltung, ja, und haben uns gut verstanden. Und dann, ja, das ist einer der Tricks, okay, also die erzähle ich jetzt mal. Also so, dann habe ich gesagt, hey, ich glaube, wir kennen eine Person. Also eine Person, die wir beide kennen, ne? Marc Benioff, was hältst denn du von dem? und dann meinte sie, hey, it's a good friend. Dann bin ich aus dem Meeting raus mit Ashton Kutcher vom Soho House und hab nochmal Marc Benioff geschrieben, ey, saß gerade mit Ashton zusammen, kannst du den empfehlen als Investor? Ja? Und dann hat Marc geschrieben, ja, ich kann ihn super empfehlen als Investor. Natürlich hat Marc auch an Ashton dann geschrieben, ey, ich habe gerade von Julian gehört, dass ihr zusammen saßt, auch ein super Typ, ja. Und dann hat Ashton natürlich dann sofort gesagt, ey, you seem to have great friends, I'm in, right? Also das ist so die Psychologie das des Fundraisings.
Social Engineering, ja.
Ja,
und also, was gibt einem Ashton Kutcher für Kohle? Also reden wir dann da von Millionen, von ein paar hunderttausend?
Es war, also das erste Ticket war auf jeden Fall siebenstellig.
Und dann hat er weiter in Folgerunden auch immer mitgezogen? Ja. Das heißt, der hat dann mittlerweile erhebliche Millionen bei dir investiert dann?
Ja, aber wir haben ja jetzt auch nochmal 650 Millionen dieses Jahr geraced in der Series C.
Also das heißt, du hast in Summe jetzt fast eine Milliarde geraced?
Eine Milliarde, ja.
Wow, ja. Eine ganz gute Arbeit für jemanden, der das einfach schon nicht so gut konnte.
Ja, also es war auf jeden Fall eine steile Lernkurve.
Und wer war der letzte, der euch gekriegt hat?
LGT, also die LGT Bank aus Liechtenstein. Strategisch einfach, also sie haben auch über 200 Milliarden auf dem Balance Sheet, also tiefe Taschen, ja. Ich glaube, wir haben jetzt Investoren am Tisch, die über 1 Billion an Assets under Management haben. Das bedeutet, wir haben mehr Geld hinter uns als jede große Versicherungsgesellschaft. Ja, also wir sind sehr gut ausgestattet und LGT nochmal zusätzlich, der Prinz Max von Liechtenstein ist auch in unser Board gekommen. Der ist der Chairman von der LGT Bank und das ist für uns super krass strategisch, weil unsere Versicherungslizenz ist in Liechtenstein. Ja, und wir arbeiten halt zusammen mit dem Regulator, ja, an Innovationen, um Versicherungsprodukte viel, viel schneller an den Markt zu bekommen und versuchen so eine Art von Singapur von Europa zu bauen, was regulatorische Innovation angeht. Und deshalb ist der Case für die super strategisch, für uns super strategisch.
Aber Singapur ist sowas in Asien? Oder?
Singapur ist einfach sehr, sehr innovativ, wenn es um regulatorische Innovation geht. Ne? Also ich gebe dir ein Beispiel. Im Endeffekt habe ich letztens mit Leuten von Moderna gesprochen und habe gesagt, wie habt ihr es geschafft, innerhalb von 12 Monaten ohne Abkürzungen letztendlich die Genehmigung für diesen Impfstoff zu bekommen? Und dann haben die gesagt, es ist total einfach. Wir haben einfach beim Regulator haben wir Teams zur Verfügung gestellt bekommen für jeden Impfhersteller, 10 Leute, ja. Und die waren 24/7 für uns verfügbar. Das heißt, immer wenn wir eine Frage hatten, konnten wir den Regulator einfach anrufen und der hat uns sofort beantwortet. Weil normalerweise dauert ja so eine Genehmigung 10, 15 Jahre. Ja? Und warum dauert die so lange? Die dauert so lange, weil Man schickt eine Application an den Regulator. Die liegt dann über Wochen beim Regulator und dann irgendwann, 6, 8 Wochen später, kriegt man eine Antwort. Da sind dann wieder total viele Fragen drin. Die beantwortet man innerhalb von, weiß ich nicht, 12 Stunden oder so und schickt sie wieder zurück. Und dann liegt es wieder irgendwie total lange darum. Und dieser Zeitverzug einfach führt dazu, dass Genehmigungsprozesse einfach total lange dauern. Und das war der Schlüssel zum Erfolg von der Impfstoffgenehmigung. Ja? Und jetzt sind wir beispielsweise mit unserem Regulator und sagen, erhöht unsere Fee, die wir an euch zahlen, aber dafür setzt da Leute hin, die für uns ständig verfügbar sind. Mhm. Ja? Und Antworten sofort uns geben können, weil damit sind wir viel schneller. Wir haben derzeit 30 Produktapplikationen in Liechtenstein beim Regulator von 40 aus dem gesamten Land. Das heißt, wir entwickeln Produkte mit so einer Geschwindigkeit, ja. Also derzeit alle 2 Wochen neues Versicherungsprodukt bei großen Versicherungsgesellschaften.
Was ist ein neues Versicherungsprodukt? Also das heißt es
also Hausrat für neues Land zum Beispiel oder Motor für neues Land oder jetzt die Zahnzusatzversicherung.
Okay, das heißt aber, das Prinzip gibt es schon. Also es ist kein neues Prinzip, sondern es ist eher dann eine neue.
Aber wir brauchen Genehmigung für jedes einzelne Produkt und für jede einzelne Anpassung. Ja, das heißt, wenn wir haben jetzt zum Beispiel auf die Motorlizenz in Italien, ja, haben wir jetzt irgendwie 9 Monate gewartet, ja, das ist nicht notwendig, ja, und das ist regulatorische Innovation, ne, und deshalb ist dieser Case für uns total strategisch, aber natürlich ist es Kapital, wir haben große Ambitionen, ja, und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, so machtvolle, kraftvolle Partner hinter uns stehen zu haben, die so viel Kapital haben.
Eine andere Sache ist, dein Vater war ja, hat es schon erwähnt, am Anfang so dein Sparringspartner, als es Versicherung ging, und der war dann nachher auch mit dabei. Der war auch Investor und dann auch Deutschlandchef. Erzähl mal, das ist ja ungewöhnlich, dass sozusagen ein Gründer jetzt so in der Generation seinen Vater mit an Bord hat.
Mhm. Ja, es war, also ich habe ihn dann irgendwann gebeten, Deutschland für uns aufzubauen. Ne? Und das hat auch gut funktioniert. Also im Endeffekt geht der Credit an ihn, dass wir diese klare Ausrichtung auf den physischen Vertrieb gelegt haben, was heute unsere absolute Stärke ist. Aber natürlich war das total schwierig. Er ist ein Eifertier, ja, und auf einmal war ich dann sein Boss. Wir haben das.
Aber hält er noch Anteil auch an der Firma?
Ja, aber er ist nicht mehr operativ dabei. Und irgendwann kam mal ein Mitarbeiter auf mich zu und meinte so: Julian, so, dann waren wir irgendwie 100 Leute. So. Man spürt irgendwie eure Familiendynamik und die Probleme, die ihr zwischen euch habt, bis in die letzte Pore der Organisation. Und bitte löst irgendwie eure Familienprobleme nicht innerhalb der Organisation, sondern woanders, ja. Und dann war für mich klar, so, okay, wir müssen das beenden. Haben das auch beendet, ist besser für uns alle.
Wie lange war das dann? Wie viele Jahre habt ihr das zusammengearbeitet?
Ich glaube 1,5 Jahre.
Also gar nicht so lange. Nee. Aber in der Frühphase hat er sozusagen richtig geholfen, weil er Entscheidungen getroffen hat und auch den deutschen Markt mit aufgebaut hat.
Ja.
Und jetzt ist er wieder, ist er noch.
Jetzt macht er seine eigene Sache.
Er ist noch berufstätig und so.
Genau, ist ein Makler, ja, und macht jetzt auch andere Sachen. Der ist ein total, eigentlich passt er überhaupt gar nicht in die Industrie, weil der einfach total kreativ ist, ja. Und eigentlich eher so ein Künstler, ja. Und der ist, sitzt dann immer am Whiteboard und malt dann immer irgendwie so seine neuen Geschäftsmodelle und so. Und das genießt er total in seinem Office da. Und es macht ihm Spaß, ja. Also ich glaube, diese Phase, in der diese High-Growth-Tech Startup-Phase mit dem Druck der Investoren und so, das war auch wahrscheinlich nicht so richtig seine Welt.
Okay. Eine Sache, die mir auch noch aufgefallen ist, da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst, und zwar hatte ich vor 3/4 Jahr mal in den Chef und so, ja, nicht Gründer, aber denjenigen, der Hypoport groß gemacht hat, den Ronald Slabke,
ja, genau,
hier im Podcast. Und der, habe ich das recherchiert, äußert sich immer bei Twitter zu euch. Es gibt da sogar so Artikel mittlerweile, legendär. Also der ist ja auch im Fintech und auch im Versicherungsbereich in Teilen tätig.
Ja.
Was ist da das Beef? Also der ist kein Fan von euch und ich habe das in dem Podcast nicht gefragt, weil es da nicht so, aber ich wollte dich mal fragen, was ist da los?
Also weiß ich auch gar nicht eigentlich. Also ich weiß, dass er kein großer Fan von uns ist, aber ich habe jetzt persönlich noch nicht mit ihm gesprochen und bin ein großer Fan von dem, was er aufgebaut hat.
Also Hypeport ist ja eine krasse Company, ne?
Ja, mega. Ja. Und also von daher, also wir müssen uns mal hinsetzen und das besprechen. Ja.
Aber ist ja erstaunlich, oder? Ich meine, dass er sich da immer zu äußert.
Ja, klar, aber ja.
Kann dir egal sein.
Ja.
Wenn man jetzt auf den Markt guckt, dann habe ich mal das Gefühl, gerade im Online-Bereich muss doch wahnsinnig groß Check24 irgendwie eine Relevanz haben für alle eigentlich. Ist es für euch auch so oder ist das irgendwie egal, weil ihr die Makler habt und das so, sozusagen so Zollschranken wie Check24 und Google am Ende auch für euch keine große Rolle spielen?
Check ist halt so Fluch und Segen. Ne? Also im Endeffekt hast du da sehr, sehr hohe Kosten. Ja, und hast, wenn du es nicht richtig managst, auch sehr, sehr schlechte Loss Ratios. Ja, also du gehst in diesen Preiskampf rein und das ist halt genau das, was wir nicht wollen. Ja, das heißt, wir machen Geschäft über Check, aber wir haben es jetzt so im Griff, dass wir sagen, wir holen uns auch dort nur das gute Risiko. Ja, und verzichten lieber auf Geschäft. Ja, weil es ist eben Shit in, Shit out. Ja, wenn wir kein gutes Risiko bekommen.
Okay, okay, das heißt, ihr checkt das dann irgendwie durch, wer das ist und im Zweifel...
Ja, du hast halt einfach diese Switcher, ja, also die Leute, die halt immer nur nach Preis gehen, ja, und jedes Jahr irgendwie nach dem besten Preis suchen, sind doch die am meisten Schäden einreichen, ja, und die schlechtesten Loss Ratios haben. Das heißt, du hast irgendwie diese 10% vom Markt, ja, die ganze Zeit churnt und die zusätzlich noch das schlechteste Risiko ist. Also ist eigentlich nicht wirklich attraktiv.
Das heißt, das ist die Kunst am Ende, diese 10% zu finden, die zu vermeiden.
Die Kunst ist, da unter den 10% die Besten zu finden, die eben nicht diese Switcher sind, die nur auf Preis gucken. Und das ist auch möglich, aber da muss man schon sophisticated sein.
Und die anderen 90%, die kann man gar nicht ansprechen, weil die sind so fest in ihren...
Nee, nicht, aber was ich meinte ist, bei Check sind so die 10% der Deutschen, ja, die ständig nach Preisoptimierungen suchen. Und die sind per Definition schon mal schlechteres Risiko.
Ah, okay,
und unter diesen 10% muss man halt irgendwie das beste Risiko finden. Ah,
okay, okay. Ja. Aber das heißt, die anderen, wie groß ist denn wohl der Anteil an Leuten, sagen wir mal, die jetzt seit 30 Jahren Allianzkunde sind und egal was man tut, die da auch nicht weggehen werden? Das ist ja wahrscheinlich auch relativ.
Das ist ein sehr, sehr träger Markt und deshalb ist es halt auch so, 9 von 10 Policen werden von einem Menschen verkauft. Und in Deutschland sind es Makler oder Ausschließlichkeit nennt sich das. Ja. Und das, ich kann dir jetzt die Zahlen nicht genau nennen, aber wir sind bei insgesamt in dem Bereich 80-90%. Ja. Und es ist natürlich total unterschiedlich zwischen Leben, Kranken und Sachversicherung. Da gibt es dann immer wieder unterschiedliche Quoten, aber die Ausschließlichkeit in Deutschland, also der Allianzberater, mit dem ich alles mache, der ist sehr, sehr stark. Ja? Also über 50%.
Der irgendwo in sein Ladenlokal hat, dieses Allianz-Bütchen oder Geschäft. Also,
oder XY, eine andere Company. Aber dieser Ausschließlichkeitsvertrieb ist in Deutschland unüblich stark. Ja?
Also, und der normale, der nicht ausschließlich hat, sondern der so einen Bauchladen an Versicherungen hat, das sind dann einfach auch so Leute, die rumlaufen und versuchen, Kunden zu finden, die dann irgendwie, weiß ich, im Telefonbuch standen früher oder die jetzt irgendwie im Tennisverein sind und da so Kunden suchen oder wie so?
Unabhängig beraten. Hm. Ja, also die halt sich nicht an eine Versicherung anschließen, sondern letztendlich ganz viele Versicherungen anbieten und das Kundenversprechen haben, die besten Produkte für den Kunden in den unterschiedlichen Lebensbereichen zu finden.
Okay. Aber davon gibt es auch noch Hunderttausende von Leuten, die das machen?
Ja. Also in Deutschland sind die Makler also der zweitstärkste Vertriebskanal. Ja. Aber in anderen Märkten, wie zum Beispiel Österreich, sind die Makler viel größer als der Ausschließlichkeit. Ja, und in der Schweiz gibt es fast keine Makler, nur Ausschließlichkeit.
Also,
ja,
das heißt, also nur für
in jedem Markt ist es extrem anders. Ne?
Aber ihr macht jetzt ja auch, sagen wir mal, so andere Sachen, habe ich gesehen, Sportsponsoring. Also ihr versucht auch über wirklich breites Sponsoring eine Marke aufzubauen, auch darüber am Ende Kunden zu gewinnen, sonst würde man das ja nicht machen.
Also ich, das ist nicht so sehr für die Kunden, das ist eher für unsere Vertriebspartner. Ja, also da geht es wirklich eher darum, dass wir sagen, für die Vertriebspartner, also die Makler, und unsere Ausschließlichkeit, unsere Affinity-Partner bauen wir diese Brand auf, um Vertrauen zu kreieren. Ja? Es ist nicht ein smarter Weg, um Kundenakquisitionskosten zu reduzieren. Ja? Okay. Also dafür ist es nicht targeted genug und
es
so weiter.
Es ist einfach nur, dass euer Vertrieb es leichter hat, wenn ihr eure Produkte vorstellt beim Kunden.
Und wir auch unseren Vertrieb überzeugen können, unsere Produkte anzubieten. Ja, also unser Makler, Ausschließlichkeit sowieso.
Was macht ihr da? Ich habe gesehen, bei Union Berlin, seid ihr auf dem Ärmel, so, ne?
Also, ja.
Sportsponsoring, was gibt es noch so, wo ihr so versucht, diese Marke aufzubauen?
Wir sind bei Young Boys Bern, also Champions League, haben gerade Cristiano Ronaldo besiegt in der Champions League. Und dann haben wir einen Deal in der Schweiz mit dem Nationaltrainer Murat Yakin, der jetzt gerade einen TV-Spot mit uns macht. Es läuft gut.
Aber es sind ja kleinere Sachen. Also da kommen jetzt nicht die à la Teamviewer demnächst irgendwie ManU Trikot oder irgendwelche Stadionnamen oder
so. Es kommen ein paar krasse Sachen. In Zukunft.
Ja, also schon so richtig so Naming Rights und sowas?
Let's see. Okay. Aber ich meine, am Ende geht es uns darum, an den Großen vorbeizuziehen. Ja, und da ist, spielt Marke auch eine Rolle. Ja, wir wollen smart irgendwie eine Marke aufbauen und nicht einfach Investments, hohe Investments machen, die irgendwie großen Impact haben, oder hohe Investments machen, die keinen Impact haben. Wir wollen niedrige Investments machen, die hohen Impact haben, was unsere Brand Awareness angeht. Und wenn wir jetzt Deutschland angucken, dann sind wir noch relativ schwach, aber in der Schweiz sind wir heute schon bei über 40%.
Markenbekanntheit.
Markenbekanntheit.
Unser Partner, die TK, also die Techniker Krankenkasse, die haben neben vielen anderen Leistungen auch einen Preis, einen Award, den sie vergeben, gemeinsam mit dem Handelsblatt. Und zwar geht es darum, Firmen auszuzeichnen aus dem Gesundheitssegment. Startups, vor allen Dingen junge Firmen, die helfen dort, Innovationen reinzubringen, das Gesundheitssystem voranzubringen, zu digitalisieren möglichst. Wer so etwas macht von euch, wer zuhört, sagt, okay, ich habe eine junge Firma, ich bin genau in dem Bereich tätig, ihr könnt gewinnen. Ihr könnt beim sogenannten Health E Award gewinnen. Ihr müsst euch nur bewerben, bis zum 3. Mai geht das noch. Dann gibt es einen Preis, der wird verliehen hier in Hamburg am 10. Oktober. Man bekommt zum Beispiel ein Media- und Kommunikationspaket von OMR im Wert von 10.000 Euro, wenn man dort auf den ersten drei Plätzen liegt, und vieles mehr. Also ziemlich einfach teilzunehmen. Ihr müsst nur in dem Bereich tätig sein, Unterlagen einreichen, die sind aber relativ schlank. Alle Informationen dazu findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Findet ihr auch unter health-i.de, also health-i.de, oder in einem extra dafür aufgeschriebenen Artikel auf omr.com. Haben meine Kollegen nochmal aufgeschrieben, wer zuletzt so gewonnen hat, was man da genau tun muss. Einfach googeln, OMR, Health-i, werdet ihr alles finden. Ich hoffe, wir sehen uns im Oktober bei der Preisverleihung hier in Hamburg auf der Bühne.
Zurück zum Podcast. Ist eigentlich deine eigene Position nach all den ganzen Finanzierungsrunden noch ausreichend groß?
In WeFox.
Ja, genau, dein eigene.
Ja, denke ich schon.
Das heißt, wir reden da noch was über zweistellige Prozente?
Nee.
Das schafft man da nicht, ne? Also wenn man eine Milliarde aufnimmt, dann verwässert man dann doch und hat man...
Ja, aber darum, am Ende geht es nicht darum. Also für uns geht es irgendwie darum, was Nachhaltiges, Gutes aufzubauen. Wir wollen was Großes aufbauen. Wir wollen jetzt nicht irgendwie einen schnellen Exit machen. Wir sind alle irgendwie sehr committed als Gründer, auch langfristig dabei zu sein. Über die nächsten Jahre echt etwas aufzubauen, was nicht nur für uns, sondern auch für nachfolgende Generationen irgendwie noch da ist. So. Und das ist unser Anspruch.
Ist das irgendwann auch Börsengang?
Logisch, also wir wollen an den Großen vorbeiziehen, das bedeutet, wir müssen uns dem Wettbewerb dort stellen und sind auch irgendwann bereit dazu, das zu tun. Also heute kriegen wir sehr viel Kapital über die privaten Märkte, aber natürlich irgendwann, das muss unser Ziel sein. Ja.
Also in den nächsten 2-3 Jahren oder sowas.
Genau, ja.
Und du machst aber noch trotz dieses Riesendings noch eine ganze Reihe von Sachen nebenher, also Ventures nebenher, gründest noch weiterhin nebenher Firmen. Erzähl mal ein bisschen was darüber.
Ja, das ist so eigentlich meine größte Leidenschaft, das, was mir am allermeisten Spaß macht. Und warum ich auch gesagt habe, ich bleibe CEO, aus persönlicher Sicht, weil ich sammle da so krass viele Erfahrungen, die ich einfach anderen jungen Gründern mitgeben, auf den Weg geben möchte. Ich habe jetzt in den letzten 6 Jahren neben WeFox noch 6 weitere Ventures mitgegründet. Ja, bin dann immer Non-Executive Chairman. Die CEOs sitzen immer bei mir auch im Haus in Berlin. Also es macht mir einfach unglaublich Spaß, Teil ihrer Reise zu sein und da zu sein für sie und ihnen zu helfen. Natürlich kann man nicht die CEOs und Gründer vor schwierigen Situationen bewahren. Man kann da sein für sie und die Person sein, die ich gewünscht hätte, die an meiner Seite gewesen wäre in diesem Prozess. Ja. Da haben wir ein paar coole Unternehmen.
Sag mal, also, was ist das Erfolgreichste von denen?
Haben beispielsweise, also so wie ich da rangegangen bin, ist, wir haben uns angeschaut, vor 6 Jahren so diese Hypothese aufgebaut, in den nächsten 20 Jahren wird sich nochmal alles verändern deshalb können wir eigentlich auf einer grünen Wiese jetzt angucken, in welchen Bereichen wollen wir Ventures starten, weil die Gewinner in 20 Jahren sind heute noch nicht gegründet oder sehr klein, in jedem einzelnen Bereich der Nachfrage. Das heißt, wir gucken uns an, wie verdient jemand Geld, also $100, und wo gibt er das aus? Ja, also er verdient über die Arbeit $100, gibt $50 aus für Steuern, $17 aus für Wohnen, $12 aus für Mobilität, Dann 7 für Essen, 5 für Versicherung, 4 für Gesundheit, 2 für Unterhaltung, 2 für Dienstleistungen. Und jetzt haben wir sozusagen eine Karte, wo wir in jedem einzelnen dieser Bereiche ein Venture starten. Ja, und jetzt haben wir das Venture für Arbeit. Ja, das ist Kenjo. Das ist also eine HR-Plattform, die jetzt in den letzten 12 Monaten krass gewachsen ist. Ja,
haben wir auch bei OMR Reviews, glaube ich, drauf. Ne?
Ah ja?
Ja, natürlich.
Okay, mega.
Ja, kenne ich die.
Ja, sehr gut.
Aber, okay,
das macht der David, und für mich ist es eher so eine, einfach eine persönliche Geschichte. So der, ich kenne den seit 8 Jahren oder so, der war noch bei Dein Deal. Und ich habe irgendwie gemerkt, der ist ein ganz besonderer Typ. Und der war aber so ein ganz introvertierter Entwickler. Und dann teste ich immer die Leute so ein bisschen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, hey, weißt du, auf dem Salesfloor, das war wie so ein Börsenparkett, ja, mit so Bildschirmen und Zahlen und Glocken und also ziemlich aggressiv, ja. Da sind immer technische Probleme und die brauchen dann immer schnell Lösungen. Kannst du dich auf dieses Börsenparkett hinsetzen und einfach mit so einem Kanban-Board einfach so eine Schlange von Leuten bedienen und ihre technischen Probleme sofort in Echtzeit lösen? So. Und habe ihn da ins kalte Wasser geschubst und habe einfach gesehen, wie der dann funktioniert, ja, und war einfach erstaunt, wie der Typ aus sich rauskommt. Und da war für mich klar, okay, mit dem möchte ich was Eigenes aufbauen. So.
Und also Kenjo und, ist, also David Kenjo, das genau. ist eines der Top- genau.
Dann, wir lieben diese B2B2C-Sachen. Ne? Also, dass wir sagen, okay, also bei Kenjo zum Beispiel, du gewinnst ein Business und darüber 300 Mitarbeiter, ja, die du auf deine Plattform rüberziehst und dann in Zukunft letztendlich monetarisieren kannst. Ne? So wie bei WeFox auch angefangen, wir holen einen Makler und darüber x Kunden, die wir auf die Plattform holen. Und im Healthcare-Bereich, also die 4 Dollar, haben wir eine Company, die ist Dr. Lee, und die macht eigentlich das gleiche Praxis-Management-Systeme, super krasser Legacy-Markt, ne? In der Cloud, wo wir jetzt sozusagen Regulatory Approval haben und jetzt im Dezember rausgehen mit einem Praxis-Management-System für Ärzte, ja, worauf sie ihre gesamte Praxis managen. Und in Kontakt mit ihren Kunden komplett digital über eine App gehen können. Also die anderen Health-Tech-Bereiche versuchen immer von außen nach innen zu kommen, obwohl innen eigentlich viel, viel schwerer ist. Und wir haben jetzt 3 Jahre an der Praxismanagement-Software gearbeitet und sind jetzt ready. Ich glaube, wir sind da sehr, sehr schwer einzuholen, weil es ein sehr, sehr komplexes Produkt ist und es wird richtig einschlagen jetzt.
Okay, okay. Oh.
Also da haben wir aber auch schon ein paar gute Investoren am Start. Da haben wir auch Target, da haben wir Seedcamp, haben wir Speed Invest und genau, und noch ein paar andere Businesses.
Und du hast mir, als wir uns vor ein paar Wochen getroffen haben am Tegernsee bei einer Veranstaltung, dass deine Anteile, die du hältst an WeFox, dass die am Ende auch gar nicht dafür gedacht sind, dass du jetzt irgendwie damit Konsum treibst oder irgendwie einfach ein geiles Leben auf irgendeiner Insel führst, sondern das ist in der Stiftung und soll dann so am Ende die Welt besser machen. Du kannst da auch gar nicht mehr drauf zugreifen, so habe ich es verstanden.
Genau, also meine Frau und ich haben uns da mit relativ früh beschäftigt haben letztendlich gesagt, okay, was sind die Themen, die uns im Leben wichtig sind? Haben alles in eine Stiftung gegeben und den Purpose der Stiftung festgesetzt. Und auf der einen Seite ist ein Thema, worüber ich sehr, sehr leidenschaftlich bin, und auf der anderen Seite ein Thema, worüber sie sehr, sehr leidenschaftlich ist. Das eine Thema, worüber ich sehr, sehr leidenschaftlich bin, ist, dass ich die ganze Zeit halt darüber nachdenke, was stellt Technologie und technologischer Wandel mit unserer Gesellschaft an, diese gesellschaftlichen Spaltungen, welche Rolle spielt der Mensch irgendwie in einer volltechnologisierten Welt, wenn Technologie letztendlich die Arbeit übernimmt von Menschen und Menschen keine Arbeit mehr haben, was ist, gibt ihnen dann Sinn? Die drohende Irrelevanz des Individuums in einer volltechnologisierten Welt, das ist so das Thema, was mich am meisten begeistert und interessiert. So. Und meine Frau ist das ganze Thema Klima. Krise. Und von daher haben wir diese zwei Themen definiert als die Themen, in die wir rein investieren wollen. In NGOs, aber auch in Startups. Und
also das heißt, wir reden dann nicht über eine Stiftung, die das so macht, aber im Wesentlichen auch Steuern spart für euch, sondern es ist wirklich ein genau. Modell, wo das Geld da reinfließen muss, und es gibt auch dann jetzt keine
Steuersparstiftung. Alle Assets sind in dieser Stiftung. Okay. Ne? Also alles komplett. Also es gibt nichts, was außerhalb der Stiftung
ist. Okay, das heißt, du lebst von deinem Gehalt.
Genau.
Und wenn dann irgendwie der Börsengang kommt und du dann irgendwie Anteile verkaufst oder sowas, dann
geht es in die Stiftung.
Geht es in die Stiftung und dann machst du damit dann Klimawandelbekämpfung, genau. Oder...
Und andere Sachen, wie jetzt zum Beispiel, das ist jetzt, was wir neu gestartet haben. Mein Bruder hat ein Kind bekommen letztes Jahr, wo irgendwie alles normal gewirkt hat und letztendlich ist es dann rausgekommen, dass es eine sehr, sehr schwere genetische Krankheit hat und dass die Glasknochenkrankheit ist mit 8 Knochenbrüchen auf die Welt gekommen und hat mittlerweile über 20 Knochenbrüche in den letzten Monaten gehabt, seit er geboren ist. Und da ist halt überhaupt keine Forschung in dem Gebiet und da setze ich auch die Stiftung gerade ein. Also wir haben jetzt 3 Projekte identifiziert, wo wir versuchen, eine Heilung für diese Krankheit zu finden. Natürlich für meinen Neffen, aber auch für alle anderen, die diese Krankheit haben.
Und das Geld, was da jetzt schon drin ist, ist dann schon aus Secondary-Verkäufen da reingekommen?
Genau.
Das heißt, wenn man so eine Firma baut, die jetzt mit 3 Milliarden bewertet wird, dann kann man davon ausgehen, ein Gründer, der kann dann auch schon mal ein paar Millionen verdienen, einfach indem er an die Investoren jetzt vorab das Secondary macht. Ne? Das ist dann normal eigentlich. Ja.
Ja.
Und damit wird jetzt schon, mit gearbeitet.
Ja, ich meine, die Shares bei WeFox sind quasi schon liquide. Ja, also die Anfrage von Secondaries ist enorm. Also kriegen irgendwie jede Woche Anfragen von Leuten, die, und die Bewertung ist auf dem Secondary-Markt jetzt schon viel höher als die offizielle Bewertung. Also da ist eine super krasse Nachfrage.
Wer fragt was an? Also irgendwelche andere Profi-Investoren, irgendwelche Private Equities, genau, die das sehen und sagen, da würde ich gerne.
Ja.
Und sag mal, du, ist das dann diese Global Citizen Foundation?
Von der nee, das ist die Global Citizen Foundation ist ein anderes Projekt. Das ist die, das ist das Projekt rund um Steuern. Ja, aber das ist unsere, die heißt Teike Foundation.
Okay, und dann, also das ist die Teike Foundation, ist die mit den Purposes.
Genau.
Und dann hast du noch irgendwie Healthy Together.
Das war ein Projekt, was wir letztes Jahr gestartet haben rund um Corona. Da war ich am Telefon mit Ramin von Finleap. Und da haben wir irgendwie, das war im Februar oder so, da hat es gerade alles angefangen, da haben wir gesagt, ey, wir müssen doch irgendwas machen hier mit Technologie und so. Da haben wir gesagt, hey, ich glaube, einer der Themen, wo wir echt was reißen können, ist halt, dass wir der Bundesregierung halt technische Ressourcen und Know-how anbieten, um in dieser Krise Technologien zu entwickeln, die uns irgendwie helfen. So. Und dann haben wir echt gesagt, okay, wir machen es zusammen. Wir sind ja eigentlich super krasse Konkurrenten, weil er hat irgendwie Clark und Element und es kommt schon sehr ähnlich, was wir machen mit WeFox. Aber haben einfach gesagt, ey, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach was zusammen. Und dann haben wir ein paar Leute angerufen, hatten dann Delivery Hero dabei, hatten HelloFresh dabei, hatten noch ein paar, hatten Tier dabei und so. Und haben gesagt, lass uns hier versuchen, Dev-Ressourcen zur Verfügung zu stellen, unser Know-how zur Verfügung zu stellen und auf die Regierung zuzugehen. Und haben als erstes Projekt diese Corona-Warn-App losgetreten, ja. Und sind so schon im März irgendwie auf die Regierung zugegangen. Es war unser erster Schritt irgendwie in die Politik rein. War schon ziemlich crazy tatsächlich, weil...
Also wir reden ja von einer Gruppe von den ganzen Unicorn-Leuten, ja. Also Dominik von HelloFresh, ja. und dann Lawrence, ja. Von Tier und so. Das heißt, diese ganze Truppe, die du gerade beschrieben hast, die sind dann alle, okay. Ja. Aber am Ende hat die Corona-Warn-App ja doch jemand anders gemacht.
Ja, also dann war es so, dass wir eingeladen waren also wir haben die gebaut und sind eingeladen worden bei Jens Spahn. Ramin und ich sind dann da angetanzt. Und da hat er uns eigentlich nur gesagt, schaut, also wir haben das jetzt gerade hier Telekom und der SAP gegeben. Und da bin ich raus aus dem Gesundheitsministerium und habe den Jürgen Müller von SAP angerufen und habe gesagt, Jürgen, wir haben jetzt hier das jetzt schon gebaut so und ihr fangt jetzt gerade an. Und dann haben wir noch einen Zoom-Call vor dem Gesundheitsministerium gemacht, wo ich ihm die App gezeigt habe und so. Der war sehr mega. Und dann haben wir die Teams gemerged. Ja, und dann haben wir sozusagen alles, was wir gebaut haben, in das Projekt mit reingegeben. Also vom Design her, von den Flows her und alles ist eigentlich sehr viel noch von unserem Produkt da drin. Aber getrieben wurde es dann von SAP und Telekom.
Okay.
Ja.
Okay, krass. Also auf jeden Fall ein riesiges Projekt. Ganz viele verschiedene kleinere oder wachsende und nachhaltige. Sehr beeindruckend. Wie alt bist du jetzt?
Ja, 35.
Okay, also okay, kann man nichts sagen. Muss ganz großen Respekt vor der Entwicklung. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ja? Also auch da die nächsten Finanzierungsrunden, den IPO und sowas, das werden wir uns natürlich alles angucken und ich drücke dir die Daumen, dass es so weitergeht, dass wir hier vielleicht irgendwie aus Deutschland irgendwie, ja, so viele Unicorns haben wir trotz allem Hype in den letzten Jahren. Es sind ein paar dazugekommen, aber ich glaube, wir haben jetzt so 40, 50 vielleicht, irgendwie, wenn überhaupt.
Ja, und also in Deutschland,
ja?
Glaube ich, kann sein. Es sind ja viele dazugekommen jetzt, ja.
In Europa vielleicht, also oder so, ja. Also so in der Größenordnung würde ich sagen.
Ja.
Sind es ein paar, wahrscheinlich noch nicht mal, ne? In Unicorns 40 ist zu viel.
Nee, es sind weniger. Ja, ja. Aber ich glaube, wir haben es nochmal, um auf Politik zurückzukommen, wir haben es geschafft bislang, trotz der Politik. Und was jetzt halt cool wäre, wenn wir es mit der Unterstützung der Politik schaffen könnten. Also wenn wir jetzt in Frankreich anschauen, wie, ich hatte eine tolle Anekdote, ja. Und zwar war ich auf dem Weg zu Präsident Macron in Élysée-Palast. Okay. Und saß im Bus neben Dorobert, und zwar vor ein paar Monaten.
Wie kam das?
Und der hatte mich einfach eingeladen.
Woher kennt ihr dich?
Ich weiß nicht, ich habe über diese Initiative Scale Up Europe habe ich dann eine Einladung bekommen. Und das fand ich halt einfach so spannend, weil nichts gegen Dorobert, ich finde die super. Aber letztendlich wusste die gar nicht, was WeFox ist. Mhm. Ja? Und auf der anderen Seite wusste Macron jedes Detail über WeFox. Okay?
Okay.
Und weiß auch jedes Detail über jedes Startup, was in irgendeiner Art und Weise erfolgreich ist in Frankreich. Ja? Und ist ein richtiger Ambassador der Digitalszene und der Startup-Szene. Und das war für mich einfach so ein krasser Aha-Moment, wo man einfach sagt, in Deutschland ist die Politik nicht mal bewusst darüber, was hier eigentlich für ein riesiger Wandel passiert und interessiert sich auch gar nicht dafür, ja, und ist nicht stolz darauf, weil was wir erreicht haben in Deutschland ist gigantisch, ja, und in Frankreich ist da ein ganz anderer Spirit und ein ganz anderer Stolz, ja, und ein ganz anderer Drive dahinter, ja, und das wünsche ich mir einfach für Deutschland, dass wir ebenfalls von der Politik unterstützt werden, weil im Endeffekt ist es doch klar, was passiert. Wir müssen nur nach Amerika gucken und wir wissen, in den nächsten 10 Jahren wird der DAX dominiert von all diesen Tech-Unternehmen, die jetzt gerade noch recht klein sind. So. Und die Großen, die jetzt im DAX sind, die werden nicht mehr so viel zu sagen haben. Und deshalb macht es schon Sinn, hier irgendwie miteinander zusammenzuarbeiten, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten. Ne? Und da kann die Politik eine riesige Rolle spielen. Ich hoffe, das ändert sich.
Da, wo du das gerade so ein bisschen erzählst, fällt mir noch eine Anekdote ein. Mir hat jemand erzählt, dass ich sagte, wir machen einen Podcast. Du musst dir mal fragen, er lässt sich, glaube ich, von einem Mönch coachen. Ist das so? Also hast du jemanden, der dich sozusagen auch bei deinen ganzen Gedanken und so coacht?
Ja, dass der da war und der war 12 Jahre Mönch und 8 Jahre davon hat er nicht geredet und hat nur meditiert.
Okay.
Also auf jeden Fall relativ viel Zeit mit sich selbst verbracht. Also ich glaube nicht, dass ich das könnte. Ich habe ihn letztens angerufen und habe gesagt, ich möchte das auch mal machen. So ein Meditationsretreat, aber nur 3 Tage. Und dann sind wir tatsächlich hier ins Umland gefahren und dann haben wir 3 Tage lang von 4.30 Uhr morgens bis 9.30 Uhr abends meditiert. Und das waren die schwersten 3 Tage meines Lebens. Also ohne zu reden, nur Meditation. Es war für mich ein völlig transformatives Erlebnis, aber es war auch sehr, sehr herausfordernd. Und der hat das 8 Jahre gemacht. Und auf jeden Fall, ich nutze es halt immer einmal in der Woche eine Stunde und einmal im Monat einen ganzen Tag, um einfach zu reflektieren, bin ich auf dem richtigen Weg? Ja, fühlt sich das alles richtig an, was ich tue? Gibt es irgendwie so Blockaden bei mir, so kognitive Dissonanzen? Fühlt sich irgendwas nicht richtig an? Also normalerweise, wie ich mit ihm arbeite, ist, wenn ich jetzt auf meine Rolle als CEO gucke, dann habe ich ja im Endeffekt irgendwie 8 Personen, die an mich reporten. Und das sind ja so die wichtigsten so Multiplikatoren. Das ist eigentlich die einzige richtig wichtige Aufgabe. Und die Beziehung und das Vertrauen zu denen aufzubauen und zu halten, ist eigentlich das Wichtigste für den Erfolg der Company. Und dann gehe ich eigentlich durch und sage, okay, mit der Person bin ich gerade bei 6 von 10, bei der 8 von 10, bei der 9 von 10, bei der. Und dann fokussieren wir uns auf den Aufbau von Vertrauen mit den einzelnen Menschen, indem wir dann zu dritt zusammenkommen und einfach an unserer Beziehung arbeiten und an Themen arbeiten, die irgendwie unsere Beziehung gerade stören, die uns in irgendeiner Art und Weise irgendwie voneinander gerade trennen so, und dann lösen wir die Themen zusammen und das macht uns dann viel kräftiger, ja, als Team, ja. Und das ist total wichtig für mich, einfach diese Reflexion und dann die konkrete Arbeit an den Themen, die gerade blockieren im System, ne?
Okay, klingt super. Man hat ja bei Versicherungen ja auch noch, gerade so Versicherungsmakler, ja auch noch so diese ganzen Skandalthemen, die es mal so vor 10 Jahren gab, so eine irgendwelche, wie sagt man, Incentive-Reisen, wo dann Frauen eine Rolle gespielt haben, sehr unrühmlich. Das ist ja eigentlich eine harte Branche, so, ne, dieses Vertriebliche, und da wirkst du so ein bisschen weich und anders. Erstaunlich.
Ja, ist schon eine harte Branche auch immer noch. Also und ich meine, wir arbeiten ja in der Realität der Versicherungsindustrie und das bedeutet im Endeffekt müssen wir uns der anpassen. Aber was ich halt immer sage ist, der CEO ist das Limit des Potenzials der Organisation. Und wenn der CEO nicht an dem Abbau seiner eigenen Limitation arbeitet, dann nimmt er die ganze Organisation in Geiselhaft und limitiert sie am Wachstum. Ne? Und deshalb brauche ich diese Art von Arbeit, damit ich der Organisation helfen kann, aus diesen Mustern, und wir holen ja viele Leute aus der Versicherungsindustrie, die so sozialisiert wurden, aus diesen Mustern auszubrechen und ihr ganzes Potenzial zu entfalten. Das ist meine Aufgabe und deshalb mache ich diese Arbeit mit mir. Ja? Wenn ich die nicht machen würde oder unbewusst da reingehen würde, dann würde ich einfach nur die bestehenden Muster vielleicht verstärken. Das will ich nicht.
Okay. Ich habe ja gerade schon angehoben, sozusagen eigentlich zu verabschieden, und dann sind wir nochmal abgeschweift. In jedem Fall vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja, wir drücken die Daumen da für die Company, für dich. Alles klar.
Danke, Philipp.
Jo, ciao, ciao. Wir arbeiten derzeit wahrscheinlich schon mit fast 100 Leuten jeden Tag daran, am 7. und 8. Mai ein wirklich lehrreiches, informatives, produktives, lebenswertes OMR-Festival hinzustellen für alle, die kommen wollen. Und ihr seid alle herzlich eingeladen, da dabei zu sein. Natürlich. Aber ich weiß, es gibt ein Thema und das ist die Übernachtung hier in Hamburg. Mittlerweile sind Hotels doch teurer als normal. Deswegen haben wir gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung Bremen und mit unserem Partner HRS uns etwas ausgedacht, und zwar Hotelkontingente in Bremen. Der Trick dabei ist, man ist in einer Stunde von Bremen aus wirklich direkt am Messegelände am Hamburger Dammtor Bahnhof. Deswegen könnte man ruhig auch günstig in Bremen übernachten und dann pendeln. Das ist unproblematisch. Eine Stunde vom Dammtor aus sind es nur noch wenige Schritte zum Messegelände. Wer die Hotelpreise dort einmal auschecken möchte, findet alle Infos unter hrs.de/omr-bre wie Bremen. hrs.de/omr-bre. Wer sich jetzt fragt, okay, wer sind denn diese Wirtschaftsförderer in Bremen, die das mit möglich machen, der findet alle Infos über den Wirtschaftsstandort Bremen, über die Wirtschaftsförderung Bremen unter wfb-bremen.de.
Zurück zum Podcast. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.